Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sünje Norland und Julie Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Hallo, liebe Sünje.
Hallo, liebe Juli.
Wir Kreativschaffenden kennen ihn alle. Den Satz, der kommt, wenn wir erzählen, dass wir Künstlerinnen und Künstler sind und mit unserer Kunst unser Leben bestreiten. Oh, da wirst du aber einen langen Atem brauchen, heißt es dann. Das wird nicht leicht werden. Der lange Atem scheint das wichtigste Rüstzeug von Künstlerinnen und Künstlern zu sein, noch bevor es um Handwerk, Talent oder die Botschaft der Kunst an sich geht. Und das schon, wie es scheint, seit es die ersten Höhlenmalereien gab. Warum ist das so? Weil die größte Kunst die ist, von der Kunst zu leben? Wie kann das sein? Braucht es denn nicht in jedem Leben einen langen Atem, damit dieser für ein ganzes gutes Leben reicht? Wie können wir als Gesellschaft einen neuen Blick auf den Wert der Kunst und das Künstlerdasein finden, der es für das wertschätzt, was es ist, eine Art des In-der-Welt-Seins und eine Bewegung, die Türen in alle Richtungen öffnet und unsere Spur in der Welt hinterlässt und verankert. Eine Spur, die das Heute mit dem Morgen und dem Gestern verbindet. Das tut die Kunst auf mannigfaltige Weise und dafür braucht die Welt jede Künstlerin und jeden kreativen Kopf, der den Mut hat, seine Gedanken und sein Herzblut dorthin fließen zu lassen, wo es Fantasie und neuer Visionen bedarf. Eine solche Künstlerin haben wir heute zu Gast. Sie heißt Maria Over und ihre Superkraft ist die Welt der poetischen Bilder und der lebendigen Farben. Sie ist Künstlerin, Illustratorin, Schmuckdesignerin und vieles mehr. Und wir werden gleich mit ihr darüber sprechen, wie sich ihr in der Welt sein als Künstlerin anfühlt, wo ihre Inspiration wohnt und wie sie ihren langen Atem kultiviert. Aber vorher noch die Frage an dich, liebe Sünje. Welche Rolle spielt der lange Atem in deinem Leben und wie ist deine Beziehung zu ihm?
Also ich glaube, ohne den langen Atem geht es nicht. Also ohne die Entscheidung, Dinge auch aushalten zu wollen. Ne? Also ich glaube, dass jede Karriere und jede Beziehung einfach davon geprägt ist, also auch, dass sie Höhen und aber auch Täler hat. Und die gute Nachricht ist ja aber auch die, dass zu jedem Tal eben zwei Bergspitzen gehören. Und insofern können wir uns da vielleicht auch ein bisschen entspannen. Das Gute ist, glaube ich, dass ich nie den Anspruch an mich hatte, dass es schnell gehen müsste. Also im Gegenteil, ne? Also für mich war der Weg schon immer unglaublich wichtig und auch bereichernd. Und ich weiß auch um das Hochgefühl, also sozusagen so dieses Accomplishments, wenn man es dann endlich geschafft hat, so, ne? Also diesen Berg zu besteigen und an diesem Projekt, an dem man vielleicht ja mit Schweiß und Tränen gearbeitet hat. So, das ist einfach, ja, oder wie wir es ja auch schon öfter gesagt haben, nach diesem langen Winter, wenn dann der Frühling kommt. Also vielleicht muss das Tal nicht immer so groß sein, aber ich weiß halt schon immer und habe dieses Vertrauen, dass es auch immer wieder nach oben geht. Und einfach mal aushalten, weitergehen und seinem Weg folgen, so, ne? Und es gab aber auch schon viele Momente, und das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier gesagt, in denen ich meinen Weg in Frage gestellt habe, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass es nicht vorwärts geht und dass ich stagniere. Vor allem, weil ich auch mit dem Satz groß geworden bin, wenn es nicht leicht ist, dann ist es auch nicht richtig.
Interessanter Satz.
Ja. Ja, und ich glaube, da ist auch auf eine gewisse Art was dran, aber die Frage ist ja immer so, woran sich dieses Leichtsein bemisst, ne? Also bei mir waren zum Beispiel die Durchstrecken immer nur finanziell bedingt. Mhm. Also es gab nie den Punkt, wo ich keine Lust mehr auf das hatte, was ich mache, und es gab nie den Punkt, wo ich mich kreativ blockiert gefühlt habe oder nicht inspiriert war, so, ne? Wenn man zu dem Punkt kommt, dann macht es vielleicht Sinn, auch das, was man tut, mal zu hinterfragen und zu schauen, ob man diesen Weg vielleicht nur noch geht, weil man ihn schon immer gegangen ist, oder ob man ihn geht, weil man ihn tatsächlich noch fühlt. Ich habe vor ein paar Tagen ein ganz schönes Video auf Instagram gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer der Mann auf dem Video war, aber er meinte so, dass man seinen Weg daran erkennt, dass man ein Excitement, also eine Aufgeregtheit im positiven Sinne spürt, wenn sozusagen ja etwas an einen herangetragen wird. Also, ne, dass es überall so anfängt zu kribbeln, wenn man dann halt die Idee für einen Song hat oder für ein Konzert angefragt wird. Und also jetzt in meinem Fall. Und dieses Bild fand ich in seiner Einfachheit irgendwie so aussagekräftig, weil wir ja oft merken, dass wenn wir ja übers Nachdenken halt versuchen, so dieser Frage nach dem eigenen Weg auf die Spur zu kommen, dass es irgendwie oftmals zu nichts führt. So, ne?
Ja.
Also dieses ganze Überlegen. Und also so im Endeffekt weiß man es erst dann, wenn man die Münze geworfen hat und feststellt, dass man die Zahl eigentlich nicht wollte, so, obwohl man vorher vielleicht dachte, dass Zahl schon okay wäre, so, also so, ne, dass man dann wirklich so ins Gefühl geht und denkt so, oh nee, okay, krass, ich wollte anscheinend das andere oder das andere war anscheinend richtig für mich. Und ja, und so was meine finanziellen Täler auch angeht, also was da den langen Atem angeht, ich hatte zwar schon immer ein gewisses Vertrauen und trotzdem hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich ins Tun komme. Muss unbedingt. Ne? Also diese Durststrecken konnte ich nicht besonders lange aushalten, muss ich sagen. Also ich habe mir dann im Zweifel einen Job gesucht und irgendwo gekellnert oder sonst was. Und da stelle ich fest, dass mir dieses Aushalten inzwischen leichter fällt. Also vielleicht auch, weil in der Vergangenheit dann doch immer im richtigen Moment das Richtige zu mir gekommen ist. Und ja, und auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, dass mein Bedürfnis nach Sicherheit auch immer größer wird. Also insofern hoffe ich, dass mein Vertrauen proportional dazu wachsen wird.
Ja, so, auf jeden Fall.
Das wäre ganz schön, so, dass, weil das, ja, ansonsten komme ich dann natürlich wieder in so eine Schieflage, wenn ich mehr Sicherheit brauche und ja. Ja, aber du, wie ist es bei dir, liebe Juli? Kennst du dich mit dem langen Atem aus?
Also ich musste da irgendwie erstmal so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich finde es total spannend, dass das Bild, welches beschreiben soll, dass ein harter Weg auf einen zukommt, und der vielleicht auch lang und mühselig sein könnte, dass das eben das Bild des langen Atems ist. Weil, und dass dieses Bild auch ganz besonders oft für das Leben als Künstlerin oder als Künstler herangezogen wird. Weil, ne, wir könnten ja auch stattdessen einfach, ja, also anstatt etwas dafür zu tun, dass das Künstlerleben als Lebensentwurf für ein gutes Leben gelten kann, füttern wir halt das Bild des langen Atems für den Lebensentwurf des brotlosen Künstlers. Und das finde ich irgendwie so, das ist so falsch rum irgendwie.
Ja.
Und ich merke aber, dass ich das selber eben auch tue, wenn es mir zum Beispiel halt schwerfällt, mich zu motivieren, die 20. Bewerbung für einen Wettbewerb loszuschicken. Oder wenn ich einem Kunden erklären soll, warum meine Bilder halt ihren Preis haben, der halt nicht verhandelbar ist. So wie eine Jeans im Laden eben auch ihren Preis hat, der halt nicht an mein Portemonnaie angepasst wird, egal wie gut meine Argumente sind dafür. So, ne?
Ja.
Und andererseits beschäftige ich mich halt auch sehr viel mit dem Atem. Also nicht nur, weil ich singe, sondern weil ich halt festgestellt habe, dass es unglaublich hilfreiche Atemtechniken und Übungen gibt, um das Nervensystem zu beruhigen und bei sich anzukommen. Und solche Atemübungen mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Und gerade der lange und langsame Atem kann bei mir ein ganz tiefes Gefühl des Friedens auslösen. Also für mich ist das eigentlich ein ganz, ganz positives Bild.
Stimmt, ja.
Und auch mit dem tollen Nebeneffekt, dass meine Hausärztin mir letztens zu meinem beeindruckenden Lungenvolumen gratuliert hat und meinte, sie haben die Lunge einer 20-Jährigen. Und ich halte zum Beispiel auch oft im Fahrstuhl die Luft aus Spaß an, wenn ich vom Keller aus 6 Stockwerke bis zu hoch bei uns zur Wohnung fahre und freue mich halt, wenn die Luft reicht, ohne dass ich umfalle. Und das ist so, wo ich da denke, cool, das ist so ein bisschen wie so ein sportliches Ding bei mir selber und es hilft mir total beim Singen.
Ja.
Und ich finde, es ist aber auch als Bild, je mehr ich in meinem ruhigen Atem bin, desto besser ist der Weg, den ich gehe. Also desto mehr habe ich auch keine Angst vor dem, was passieren wird. Und deswegen ist es eigentlich ein tolles Bild, wenn man gesagt bekommt, du brauchst einen langen Atem, aber es wird halt eigentlich falsch rum, finde ich zumindest konnotiert.
Stimmt. Hast du Lust zu teilen, was du da für eine Atemübung machst?
Ach, es gibt ganz verschiedene. Also es gibt halt eine, ich habe die heute mal wieder gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die letzten Tage auch so ein bisschen, ich war so unruhig und das ist halt eine Übung, wo ich auf dem Fußboden sitze und ich mache aber dann 7 verschiedene Atemübungen, die immer mit einer Körperbewegung zusammenhängen.
Ah, okay.
Also ich bewege quasi meinen Oberkörper dabei nach vorne und nach hinten oder ich bewege meine Arme und jedes Stück der Atmung hat, soll was anderes im Körper lösen. Also das eine ist halt für den Lymphfluss, das andere ist dafür, dass die Energie irgendwie wieder in den Kopf kommt und nicht nur unten ist. Also es ist halt es sorgt eigentlich dafür, dass der Körper in so eine ja, mit sich selber sozusagen wieder in den Flow kommt, mhm, quasi. Weil man ist ja oft in so einem Stagnationsgefühl und das hat man meistens halt auch im Körper. Und dann, habe ich immer das Gefühl, wow, ich bin noch da.
Ja, ja.
Und ich merke richtig, wie in mir dann ein Raum aufgeht und danach lege ich mich immer auf den Fußboden und dann habe ich immer einen ziemlich dollen Schmerz hinten in meinem Rücken. Da auf der Höhe, wo der BH ist. Und da weiß ich immer, okay, jetzt habe ich gerade was gelöst.
Ja.
Das ist so wie, als würde was in mir rausfließen, was blockiert war. Also ich kann das richtig körperlich merken.
Ja, Wahnsinn.
Und ich habe trotzdem, bevor ich die Übung mache, keinen Bock da drauf. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, super geil. Ich mache jetzt 45 Minuten Atemübung.
Wow, 45 Minuten.
Weil das
Minuten
dauert halt so,
ja,
lange.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
Aber wenn ich das gemacht habe, habe ich danach das Gefühl, mein Leben gehört mir. Und ich finde, es hilft wahnsinnig gut, weil, mhm, dann habe ich auch das, also auch praktisch, ne, der Körper wird einfach extrem mit Sauerstoff versorgt. Mhm. Und du hast einfach das Gefühl, deine Zellen sind wie aufgewacht. Und du halt selber auch. Und auf einmal habe ich so einen inneren Raum und habe immer sofort Bock, kreativ zu sein zum Beispiel.
Ja, cool.
Denk dann sofort, wow, ich mache heute das und das. Und das, super, ist so wie so eine Selbstfürsorge, die man eigentlich, wo ich so denke, wenn ich das mache, dann, ja, dann kann es eigentlich nur gut werden. Und ich finde gerade so, ja, wir Künstlerinnen, wir leben ja ganz oft irgendwie oder viele leben am Rand des Existenzminimums und gleichzeitig sind aber diese Menschen näher am Puls der Zeit als viele andere Menschen.
Mhm.
Ne, die sind mittendrin eigentlich und haben auch keine Angst einzutauchen. Und ich glaube, deswegen ist der Atem ist deswegen lang, weil er tief ist. Und damit haben wir eigentlich genau das, was es halt braucht für ein gutes Leben. Lang, tiefen Atem, so das
ja,
braucht
ja,
jeder,
ja,
nicht nur ein Künstler.
Nee, genau.
Und ich finde es halt nur, ja, schade, dass in unserer Welt halt irgendwie nach wie vor noch andere Regeln gelten. Und ich habe halt oft das Gefühl, ja, dass wir Künstlerinnen den Mangel an Sicherheit, auch finanzieller Natur, hast du ja gerade auch schon gesagt, so tief verinnerlicht haben, als ob der halt untrennbar mit dem Künstlerleben verbunden sei, wie so ein Naturgesetz. Ne? Und ergo nach dem Motto, wer keinen langen Atem hat und wer nicht an sich glaubt, der kann eben auch kein Künstler sein. Weil die Durststrecke ja irgendwie vorprogrammiert ist und
ja,
die Konkurrenz,
ja,
hellwach.
Ja.
Und das habe ich halt auch seit meinem, ja, Kunststudium immer wieder erlebt. Aber ich habe eben auch erlebt, dass sich Beharrlichkeit wirklich auszahlt. Und mir ist auch klar geworden, dass mir meine Botschaft einfach viel zu wichtig ist, als dass ich aufhören könnte, Künstlerin zu sein. Also auch wenn der Weg zäh ist.
Ja.
Also der lange Atem ist sozusagen nicht nur meine Pflicht, sondern wie es scheint auch eine Art Mission. Der ist einfach nicht verhandelbar.
Ja.
Und er verbindet mich mit mir und meine Kunst mit der Welt da draußen. Und deswegen, ja, deswegen trainiere ich täglich. Manchmal auch im Fahrstuhl. Und auch manchmal nicht täglich. Das klingt jetzt voll strebermäßig, aber ja, ich finde, da ist irgendwie, ich habe mich damit so ein bisschen mehr versöhnt, habe ich das Gefühl. Viele Sachen kann ich halt auch nicht ändern und das, was ich ändern kann, versuche ich halt.
Ja.
Und ja, manchmal hilft halt schon eine kleine Insta-Story, wo ich sage, Leute, ich habe auch Originale zu verkaufen. Habt ihr nicht Bock?
Ja, ja.
So, und manchmal muss man wirklich einfach was machen, wie du auch gesagt hast, ne? Dieses ins Tun kommen.
Ja.
Und dann öffnen sich Türen. Und das ist super. Mhm. Ja.
Quelle ivresse, le soleil se m'apprend. Quelle richesse, la vie est qu'un temps. Quelle libération, du gris de l'hiver. Quelle promesse, le printemps dans l'air. Je marche à peu.
Bevor wir in das Gespräch mit Maria Over gehen, möchten wir uns ganz herzlich bei all denen bedanken, die dem Aufruf unserer letzten Episode gefolgt sind und uns zu einem virtuellen Kaffee eingeladen haben. Ein virtueller Kaffee? Was soll das sein? Wird sich vielleicht der eine oder die andere fragen. Ein virtueller Kaffee ist nichts anderes als eine monetäre Wertschätzung, die ihr uns bzw. diesem Podcast zukommen lassen könnt. Eine Art Kaffeekasse für die Portion extra Liebe, die wir in dieses Herzensprojekt investieren. Denn es sind nicht nur die Vorbereitung und das Nachbearbeiten einer Episode, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Es fallen auch tatsächliche Kosten an, zum Beispiel für das Hosting des Podcasts und der Website oder für den Fall, dass wir einen Gesprächsgast haben wie heute, auch für das Verschicken von technischem Equipment. Im Moment wird wahrhaftig und vehement noch von reinem Idealismus getragen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn sich das ändert. Wenn jeder von euch nur 1 Euro, und natürlich darf es auch mehr sein, für das Hören einer Episode in die virtuelle Kaffeekasse werfen würde, dann wäre dies nicht nur eine unglaubliche Unterstützung für uns, sondern auch ein Zeichen, dass euch gefällt, was wir hier machen. Auf unserer Website www.wahrhaftigundvehement.de findet ihr weitere Informationen dazu. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal im Voraus. Und nun freuen wir uns auf unser Gespräch mit der wunderbaren Maria Over. Maria Over ist eine unglaublich vielseitige Künstlerin mit einem Output, wie man es selten sieht. Sie ist Künstlerin und Designerin, Illustratorin für Kinder- und Sachbücher, gestaltet Papeterie, Puzzles, Keramik, Homedekor und Schaufenster, zauberhafte handgemachte Mobiles und betreibt das Schmucklabel Indigena Jewelry. Aus der Bildsprache ihrer Werke leuchtet eine Poesie und eine Freude an der Kreation, die einen umhüllt wie eine warme Decke. Maria ist mit ihren halb griechischen, halb niederländischen Wurzeln eine Vollblut-Europäerin und hat in Maastricht und Stockholm Malerei, Skulptur und digitale Kunst studiert, bevor sie nach New York zog, wo sie ihren Master of Arts machte. Dort arbeitete sie mehrere Jahre als Designerin und Artdirektorin für namhafte Agenturen, bevor sie ihren Weg zurück nach Europa fand und sich seitdem der ganzen Bandbreite ihres künstlerischen Ausdrucks widmet. Sie ist Mama von 2 Kindern und lebt in München. Liebe Maria, es ist uns ein großes Fest, dich heute hier zu haben. Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement.
Herzlich willkommen.
Ganz lieben Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
So schön.
Ach, liebe Maria, ich steige direkt ein. Hast du Lust, uns etwas über die Reise zu erzählen, die dich zu der Frau gemacht hat, die du heute bist? Welche Stationen waren auf deinem Weg besonders wichtig?
Ich glaube, es war eine lange Reise mit vielen Windungen. Auf jeden Fall. Ich denke über das Studium und meinen Aufenthalt in New York, dass das vielleicht so die wichtigsten Punkte waren. Vor allem die Zeit in New York. Ich war da 7 Jahre lang, wow, erst zum Studium. Und das war schon mal, wie man auf Englisch sagen würde, mind-opening. Also es hat mir wirklich den Horizont erweitert, zu was es alles für Menschen gibt, aus welchen Richtungen die kamen. Es war ein Master, insofern hatten wir alle schon was studiert und was getan im Leben. Und da kam eine solche Mischung an Menschen zusammen, dass das in New York, was sowieso kosmopolitisch ist. Und Wahnsinn. Es war einfach, ja, eine richtige Explosion an Möglichkeiten, ja, Kreativität, an Dingen, die ich da gemacht habe. Ich bin da auch in so interaktive Installationen eingestiegen, habe mir alle digitalen Programme beigebracht, die es gab. Und ja, war da sehr beseelt davon, neue Dinge zu lernen. Und bin da wahnsinnig schnell gewachsen, denke ich.
Und war es für dich jemals eine Option, dort zu bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, durch diese ganzen Arbeitsvisa, was du ja jetzt sicher auch kennst mit Kanada, fand ich das relativ zermürbend, über was für Barrikaden man da springen musste. Also ich habe öfters gedacht, oh, ich bin super qualifiziert, ich habe studiert, ich arbeite, ja, warum muss ich all das machen, um einfach hier zu bleiben? Und letzten Endes habe ich mich dann nach diesen 7 Jahren in einen Brasilianer verliebt und gesagt, wir probieren es in Europa. Und ja, bin dann weitergezogen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, die Zeit in New York so bezeichnend gewesen, weil die Stadt ja so extrem ist und weil da so viele Dinge passieren und man so oft nah am Abgrund steht. Also ob es ist, dass man gar nicht weiß, woher man die Miete nehmen soll oder von einem Tag auf den anderen den Job verloren hat und solche Sachen. Und ich habe gelernt, es ging jedes Mal weiter. Egal was, irgendwie ist immer irgendwas passiert und dieses Vertrauen und die Zuversicht, die habe ich wirklich dort gelernt, glaube ich. Also das ist etwas, was mich immer noch begleitet.
So ein Koffer, aus dem du dich bedienen kannst, wenn es heute mal brennt irgendwie.
Ja, ja. Weil ich merke oft, dass viele Leute das nicht haben und dass ich da total so, ja, wird schon irgendwas gehen. Ja. So, wo sich die eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und auch wenn du dieses Vertrauen hattest, also du bist ja unglaublich auch vielseitig in deiner Kunst, aber Gab es trotzdem auch so Durststrecken, wo du das Gefühl hattest, es geht jetzt weder vor noch rückwärts? Und also, wie bist du in dieses Vertrauen letztendlich gekommen? Also gab es da so ganz bestimmte Momente oder ja, was?
Ich glaube, es gab so Fügungen, wo man sich gar nicht richtig erklären konnte, wie das passiert. Also wirklich, dass ich zum Beispiel versucht habe, einen Traumjob zu kriegen, den ich damals wirklich wollte, bei einer Agentur, die ich ganz toll fand. Dann habe ich Wochen und Monate an die rangeredet, ihnen irgendwelche Sachen geschickt und interviewt. Und dann hieß es, du hast einen Job. Nee, du hast doch keinen Job. Ach, du hast einen Job. Und dann hatte ich am Schluss meinen Rückflug nach Europa gebucht und war eine Stunde davor, zum Flughafen zu gehen. Dann riefen die an und sagten, du hast einen Job, wir besorgen dem Visum, alles klar. Und dann denke ich mir
wow,
so, hä, eine Stunde davor? Und ich bin dann echt irgendwie wie eine Irre nach Soho gerannt, habe irgendwas unterschrieben. Und
wow, und dann bist du erstmal geblieben.
Ja, nee, ich bin erst nach Europa, habe mein Visum besorgt. Und war ein bisschen chaotisch, aber es ging dann, weißt du? Und das sind so Knoten, die sich dann immer wieder lösen, wo man sich denkt, das darf doch gar nicht wahr sein. Aber deswegen, ich glaube, daher kommt das, dass man jetzt gar nicht so eine Verzweiflung an sich lässt, sondern immer weiß, irgendwie geht es weiter. Und es ist auch irgendwo ein Glauben an die Kreativität, an diese Gabe einfach, auf neue Ideen zu kommen, neue Wege aufzutun und ja.
Und auch so eine innere Flexibilität, oder? Weil
das
ich meine,
auf jeden Fall.
Wenn du so einen Anruf kriegst, eine Stunde, bevor du eigentlich dein Leben anderweitig, also da musst du ja schon irgendwie sagen, okay, ich bin offen, das jetzt auch
genau
zu machen.
Genau, ja.
Aber es ist doch verrückt, oder? Also ich habe das auch schon so oft erlebt, also dass man, also man sagt es ja auch so oft, man will irgendwie das Land verlassen oder man hat irgendwie große Pläne und dann verliebt man sich irgendwie am letzten Tag noch in jemanden oder so. Also es ist schon irgendwie echt, wie das Leben manchmal spielt.
Ja,
ne? Wahnsinn.
Das sind die besten Geschichten.
Ja.
Das sind aber echt die allerbesten. Das kann man sich selber gar nicht ausdenken, finde ich, so cool, wie das manchmal ist.
Nee, genau. Und deswegen denke ich mir, es geht immer irgendwie weiter. Und da, also durch diese Erfahrungen, glaube ich, habe ich eine Lässigkeit irgendwo gelernt, die mir immer noch hilft, weil ich merke, dass viele Leute sehr angstvoll sind und diese Angst habe ich irgendwo nicht. Ja.
Schön.
Super. Ja. Ich finde, das merkt man auch, diese Lässigkeit. Ich finde, das merkt man auch in deinen Arbeiten. Weil du, also das, ja, da kommen wir dann später bestimmt nochmal drauf zu sprechen, aber genau, weil man sieht, was du alles machst, Maria, ne? Dann fragt man sich ja schon so, hast du das Gefühl, dass du da einen langen Atem für brauchtest? Und würdest du sagen, man kann den sich antrainieren? Ist es vielleicht sogar die Voraussetzung, um überhaupt erfolgreich zu sein als Künstlerin? Und auch so, gerade wenn man in so verschiedenen Feldern tätig ist wie du, also als Illustratorin für Kinder- und Sachbücher, für Papeterie, Home-Deko hast du auch schon gemacht, Puzzles hast du gemacht, Schmuck designst du auch noch. Also wie hast du es geschafft, in so vielen Märkten Fuß zu fassen? Und wie hat der lange Atem, also brauchtest du den dafür? Gibt es da eine Verbindung?
Ich glaube nicht, dass der lange Atem bewusst war oder ist.
Ja.
Ich glaube, das kannst du nur retrospektiv wahrnehmen, dass du den tatsächlich hast und hattest. Ich denke, dass, also erstmal ist ja nicht alles zeitgleich passiert. Der Schmuck kam irgendwann 2007. Das war auch wieder so eine Sache, dass ich eine Arbeit verloren habe. Und dann erstmal dachte, oh, was mache ich jetzt? Und kurz danach dachte, Moment mal, das ist eine gute Gelegenheit, jetzt endlich mal meinen Schmuck ernst zu nehmen oder das, was ich wirklich machen möchte. Und dann habe ich das einfach in die Welt getragen und aufgebaut. Aber das sind Dinge, die passieren über Monate hinweg. Und ich denke, ich lasse auch einfach zu, dass meine Intuition mich treibt. Also ich bin sehr offen für Ideen und habe meistens einen ganz großen Pool an Ideen und schaue so ein bisschen wie so ein Sieb, was bleibt, was geht.
Hast du heute bei der Insta-Story, glaube ich, gezeigt, ne? Ich habe was bei dir gesehen.
Stimmt.
Auf deinem Profil, da hattest du einen Tisch.
Ja.
Da hat Maria 1000 kleine Fundstücke, die sie aus vom Meer oder unterwegs gesammelt hat. Also kleine Teile, irgendwie Muschelstückchen und ein paar vertrocknete, wunderschöne Blüten. Also ein riesen Mosaiktisch.
Sammelsurium.
Genau, und wo du dann sagst, du legst dann die Sachen beiseite, die für dich die irgendwie wichtig erscheinen und daraus kristallisiert sich dann irgendwie eine weitere Idee raus irgendwie, ne?
Genau,
so in der Art.
Genau, und das ist jetzt tatsächlich für ein Projekt, aber das Schöne daran ist, dass diese ganzen kleinen Elemente, also alles, was ich über Jahre hinweg gesammelt habe, das ist eben das mit dem langen Atem oder man könnte fast sagen, ein roter Faden zieht sich da irgendwie durch. zum Beispiel, dass ich irgendwo hier eine Koralle und da irgendwas gefunden habe, einen alten Rahmen auf dem Flohmarkt. Diese ganzen Sachen habe ich vor kurzem als Pitch einer Firma geschickt, mit der ich arbeite, und habe daraus eine Idee gesponnen. Und es sind also sozusagen die Events in meiner Vergangenheit oder die Vorlieben, die ich habe für solche Schätze und Fundstücke, die dann wieder neue Projekte irgendwie zustande bringen oder mischen, kristallisieren, wie auch immer man das nennen möchte.
Ja, und dann sieht man auch, wie sehr die Kunst am Ende mit dir auch zu tun hat. Ne? Das ist halt nicht nur eine Arbeit, die man macht, weil das ist ja irgendwie auch ein Charakterzug von dir, dieses Sammeln zum Beispiel.
Ja.
Ne? Oder das
Schätze,
dass du Schätze in Dingen siehst, wo andere Leute vielleicht sagen würden, warum nimmt sie das denn jetzt mit? Also so, weißt du, das ist ja eine Qualität, die nicht jeder Mensch hat.
Ja. Ja, es ist auch dieses einfach, dass man das sieht. Weißt du, dass du ein bisschen innehältst und sagst, nee, das ist eigentlich wunderschön. Es ist klein, man könnte es sehr leicht übersehen, aber es ist so faszinierend, wenn man einmal innehält und sich das anschaut.
Schön.
Ja.
Aber also was ja auf jeden Fall rauskommt, ist, ne, weil du auch sagtest, das ist nicht alles zeitgleich passiert, sondern es irgendwie gab es dann einen Bruch an bestimmter Stelle und das nächste ist gekommen. Also du scheinst ja keine Angst auch vor Veränderung zu haben, ne? Also sondern...
Ja, ich denke, das ist mit dem Alter oder wenn man Kinder hat, wird das ein bisschen weniger flexibel. Mhm. Aber ich glaube, mental ist da immer noch eine ziemlich große Flexibilität da. Ich bin jemand, der sehr gern nach vorne schaut. Also ich verwerfe das Zurückgebliebene sehr schnell und es ist eher so, dass ich eher vergesse, was ich alles schon gemacht habe und wirklich vergesse zu reflektieren auch und sage, oh, ich bin ja echt weit gekommen. Also das ist etwas, was ich öfters machen sollte, glaube ich, um auch einfach deutlicher zu sehen, was ich möchte. Also dass man wirklich zurückschaut und sagt, der und der Schritt haben mich hierher gebracht. Aber gut, das macht man einfach nicht oft genug, ist aber durchaus hilfreich. Und ich denke, da passieren einfach Dinge und die muss man zulassen. Und dazu braucht es tatsächlich irgendwo eine Flexibilität auf kurze Sicht und langen Atem auf lange Sicht, falls das Sinn macht.
Ja. Total. Und auch keine Angst davor, dass der Weg mal abbiegt, ne? Und dann vielleicht nicht da bleiben, sondern einfach dann durch den Busch auf die Ecke und dann einmal, irgendwie, wo andere eine Sackgasse sehen würden, siehst du wahrscheinlich dann eher eine Chance oder eine.
Ja. Aber ich denke, ganz oft ist es ja so, dass man denkt, das ist eine große Straße. Und bei mir ist es eher wie so ein Geflecht aus Wegen. Die treffen sich, die gehen auseinander, manche führen ins Nichts. Naja, dann gehst du halt wieder Richtung Mitte.
Ich glaube, das ist eigentlich bei vielen so. Ich glaube, nur viele haben Angst davor.
Aber wie viel ist dann sozusagen, wenn du dich entscheidest, welchen Weg du gehst, wie viel ist dann gesteuert von Intuition und wie viel Kopf ist dabei? Also könntest du da irgendwie sagen, wie die Gewichtung so ist?
Schwierig. Ich glaube, ganz viel ist Herz, wirklich. Dass ich merke, gerade je mehr ich auch in der Illustration arbeite, dass wenn ich kopfgesteuerte Entscheidungen treffe, wenn ich sage, oh, das gibt Geld, wie auch immer, das sollte ich machen, dass ich das sowas von bereue, jedes Mal.
Ja.
Da denke ich mir, tolles Projekt, aber mein Gott, war das schwierig, das auf die Welt zu bringen.
Gut, wenn alles zusammenkommt, ne?
Ja. Also insofern, für mich hat es sich ganz gut bewährt, dass ich wirklich auf mich höre und auf das, was mich bewegt und sage, ja, das bringt mir vielleicht erstmal nichts. Aber irgendwie auf lange Sicht merke ich, dass doch alle Wege wieder dahin führen, dass das, was mich interessiert, irgendwie zu einem Projekt wird, wenn das Sinn macht. Also wie jetzt die Sammelstücke.
Also ist da eigentlich so ein großes Vertrauen.
Genau. Aber vielleicht ist es auch so eine gewisse Bockigkeit, dass ich sage, das ist nicht ein Job, das ist, ich will das machen. Und dass man irgendwie dann doch die Menschen damit berührt. Und dass dieser Funke überspringt.
Mit seiner Vehemenz, genau.
Hoffentlich.
Ja.
Es ist eine leise Vehemenz, aber es ist, glaube ich, eine sehr ehrliche, also sehr von Herzen kommend.
Ja, schön.
Ja, und auch so ein großes Vertrauen, glaube ich. Also, ne, weil, also ich fühle bei dir so immer in allem so ein großes Vertrauen. Also so auch so in deine Fähigkeiten, aber auch in den Weg. Also so nach dem Motto, du hast das Handwerkszeug und das Leben gibt dir dann die Straße, auf der du dein Handwerkszeug quasi nutzen kannst.
Ja.
Und so kommst du halt vorwärts. Und so bist du einmal quer durch die Welt gekommen und hast ja auch noch so irgendwie zwei verschiedene Wurzeln in dir. Also hast du das Gefühl, dass sich das manchmal niederschlägt in deiner Arbeit, dass du nicht in Anführungsstrichen typisch deutsch bist? Also wenn man das überhaupt so sagen kann?
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Vielleicht finde ich auch deswegen so schön, was du machst, Maria, weil es einfach nicht typisch deutsch aussieht.
Oh.
Nein, darf ich das hier sagen? Nee, es ist ja gar nicht negativ, aber ich glaube wirklich, diese Wurzeln, die prägen einen. Ich habe natürlich jetzt, Deutsch ist mittlerweile, ich bin hier jetzt auch schon, Gott, wie das seit 2004, also ist auch lange her, dass ich wieder nach München oder nach Deutschland gezogen bin. Insofern, ich glaube, ich habe ein bisschen von allem, aber also ich denke einfach, dass mein Lebensweg so anders ist, deswegen kann das gar nicht typisch deutsch sein.
Ja, ja, ja. Aber es ist toll, deswegen hat es, ich glaube, deswegen spricht es auch so viele an, weil sich viele eben in einem Stückchen davon wiederfinden. So wie so ein Mosaik, weißt du, so wie das Mosaik, was du auf dem Tisch auslegst.
Ja.
So bist du das eben auch für die Leute vielleicht dann mit deiner Kunst.
Ja, ich merke es manchmal von Feedback, das ich bekomme, wirklich, dass die Leute sagen, ach, ich wäre so gerne, ach, machst du das, es wirkt so leicht. Und es ist natürlich nicht so leicht. Also ich habe natürlich auch meine Zweifel. Aber das ist, wenn ich mittendrin bin und dann von außen wirkt es natürlich wieder ganz, ganz anders. Ja. Aber wie du sagst, es ist irgendwie ein Vertrauen und glaube ich mittlerweile auch, dass ich weiß, es geht. Man muss da einfach durch und
aber was würdest du dann, also du, die du mit so einem großen Vertrauen gesegnet bist, ne? Also was würdest du denn jemand anderem aber raten, der ja oder die gerade so eine Durststrecke irgendwie hat? Also gibt es so auch konkrete Tools, die du nutzt, wenn du in einem Inspirationsloch steckst und ja, irgendwie was dir hilft, wieder in diesen Flow zu kommen und da vielleicht auch drin zu bleiben?
Ich denke, was immer hilft, ist den Kopf auszuschalten. Weil wir ja wahnsinnig in unseren Köpfen sind und eigentlich vor lauter Denken nicht ins Tun kommen. Und tatsächlich
wie machst du das, den Kopf ausschalten?
Ich glaube, Kreativität findet ja in diesem seltsamen kleinen Zwischenstadion statt, in dem man gar nicht wirklich bewusst denkt, sondern macht und die Hand machen lässt, einfach irgendwie vor sich hin dudelt oder malt. Und ich glaube, der einfachste Weg ist wirklich, sich ein Skizzenbuch zu nehmen, am besten gar nichts Teures oder Wertvolles wie Aquarellpapier und einfach drauf los zu kritzeln und zu malen, zu reißen, zu kollagieren, was auch immer, je nachdem, was man für ein Medium hat, aber einfach zu tun und den Kopf auszuschalten.
Und zu spielen im Prinzip, ne? Wie ein Kind, was irgendwie nichts will, sondern einfach nur,
Und es ist jetzt dieses Absichtslose, weil oft sagen wir, oh, das muss was bringen, meine Zeit muss genutzt werden oder das muss Geld bringen, das ist Quatsch. Also das kommt dann irgendwann danach, aber dieses Verspielte und dieses Lockere, das ist so wichtig, damit wir überhaupt irgendwie in diesen Zustand kommen, den man Flow nennt.
Ja, ja, schafft dann so Möglichkeitsräume, ne? Eigentlich ist es total spannend, wenn man keine Absicht hat, hat man auf einmal Möglichkeiten, wo man eigentlich denkt, hä, aber wenn man du keine frei. Absicht hast, hast du ja keinen Plan, aber das stimmt gar nicht. Ne? Ja. Genau, du bist eigentlich nur dann frei, wenn du eigentlich nichts willst.
Genau. Und das ist natürlich sehr schwierig und sich davon auch loszumachen von allem.
Absolut, ja.
Das wollen wir jetzt auch nochmal erwähnen an der Stelle hier. Es ist nicht so einfach.
Nee, und ich glaube auch oft ist es so, dass man sich auch irgendwo einen kleinen geschützten Raum suchen muss. Ob das jetzt ein Tisch ist, den man freiräumt oder irgendwo rausgeht, spazieren geht, weißt du, irgendwie sich einen kleinen Raum schafft, ob in einer Wohnung oder zeitlich, wie auch immer. Also man muss sich, glaube ich, Raum geben.
Ja, wie ist es bei dir? Weil wir haben auch schon oft darüber gesprochen oder für mich funktioniert das immer ganz gut, dass ich mich sozusagen auch auf unbekanntes Terrain begebe. Also, dass ich mir ein Instrument nehme, was ich nicht kenne und so weiter. Ist das auch etwas, was du für dich nutzt? Also, dass du mal irgendwie so was probierst, was du noch nie gemacht hast vorher?
Das mache ich gern, aber tatsächlich viel zu selten. Also mir ist aufgefallen, dass ich jetzt dadurch, dass ich in Anführungsstrichen erfolgreicher bin, dass einfach ein Projekt an das nächste anschließt und dass man da so in diesem Rhythmus drin ist, dass diese Spielzeiten weniger werden. Insofern, ich mag das schon sehr gern, das Experimentieren. Und ich kaufe mir sehr oft irgendwelche Kurse, gerade online.
Okay,
und probiere dann alles Mögliche aus. Doch, das mache ich schon.
Ja, schön.
Ja, die Liebe zur Vielfalt, ne? Die macht's echt, macht's irgendwie aus.
Ja, man weiß nie, was man entdeckt.
Ja, das stimmt. Ja, oder was einen auch findet dann irgendwie, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und wo wir auch gerade so bei dem Experimentieren sind, das hat ja auch was mit Vielseitigkeit zu tun, ne? Das ist bei mir ja auch so ein großes Thema. Erlebst du deine Vielseitigkeit eher als Türöffner oder manchmal auch als Türstopper? Also würdest du sagen, gut, du hast ja gerade schon gesagt, du hast auch, wenn du viel zu tun hast, hast du da vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten darüber nachzudenken, aber würdest du sagen, ist sie eher ein Antrieb oder manchmal auch eine Ablenkung? Oder ist es sogar manchmal so, dass du alle Facetten zeigst oder manche auch bewusst zurückhältst, weil zum Beispiel sonst, weiß ich nicht, ein Projekt nicht funktionieren würde, weil die gar nicht einschätzen können, hä, was macht sie denn jetzt eigentlich, wenn sie alles macht? Also weißt du, also hast du das Gefühl, du musst dich manchmal in Schubladen einordnen, damit dich Leute besser einordnen können? Oder ist es allen völlig klar, dass Maria Over einfach vielseitig und
alles
multi
kann. Alles.
Multi ist.
Ich kriege das immer wieder mal gespiegelt von wegen, was kannst du eigentlich nicht? Ja. Aber so ist es gar nicht. Nee, ich empfinde es auf jeden Fall als Türöffner. Wobei Schön. Ich sagen muss, früher war das eher ein Stopper, dass Leute das suspekt fanden, dass ich so ein bisschen alles konnte.
Ja. Kann ich nachvollziehen.
Und dann ist immer so, kannst du denn irgendwas gut? Muss man sich da nicht spezialisieren? Aber das ist wieder so dieses typisch Deutsch. Nee, muss man nicht. Also je nachdem, ne? Aber ich fand für mich jetzt persönlich nein. Und die Spezialisierung, die findet ja dann irgendwo doch statt, indem man sich für etwas interessiert und irgendwo wirklich rein verbeißt und das lernt und das gut macht.
Ja, aber oder halt auch projektbezogen, ne? Genau. Bei dem einen Thema ist und danach hast du halt wieder das nächste.
Genau, genau.
Also, ja.
Ja, und ich finde auch diese Dinge, ob man jetzt malt oder ein Schaufenster macht oder Schmuck macht, das ist ja alles irgendwo visuell und es sind alles Werkzeuge.
Ja.
Also im Prinzip, es geht gar nicht um das Eigentliche, was ich tue, sondern eher um die Message dahinter oder die Poesie, die rüberkommt.
Du sprichst mir gerade richtig aus dem Herzen, Maria.
Ja, ist wie bei dir auch, ob du jetzt schreibst oder Musik spielst oder malst.
Ja. Es ist eigentlich alles, das ist halt nur eine verschiedene Sprache für die gleiche Botschaft, wie du auch sagtest. Hauptsache die Poesie kann andocken irgendwie, ne? Das ist so.
Ja, und für das eine gibt es einen Weg und für das andere gibt es einen anderen Weg.
Ja.
Und ich
Hauptsache,
finde das
ist wahrhaftig.
Ja.
Ja.
Und aber das findest du durch diese Vielfalt, also ich jedenfalls. Ich bin da eben auch sehr vielfältig und suche immer wieder nach neuen Wegen.
Ja.
Und ich glaube, das Ziel ist wirklich die Kommunikation, dass ich möchte, dass das irgendwo ankommt und dass das jemanden berührt.
Das merkt man aber auch.
Das ist total wichtig, finde ich.
Ja, genau. Und das ist also diese Leidenschaft, finde ich, die wird auch total deutlich bei dir auch, ne, auf deinem Instagram-Kanal und so. Also das ist ja auch, also ja, das Malen ist halt irgendwie für dich ja auch nicht nur eine Profession, sondern auch, es wirkt so, als wäre es auch dein liebstes Hobby. Also als könntest du auch gar nicht anders, als das zu machen. Und aber die Frage ist trotzdem, hast du noch andere Leidenschaften? Also ich finde das bei der Musik, also ich finde, neulich, ich war bei so einer Improvisationsschauspielklasse und ich habe gedacht, oh, ich habe endlich mal ein Hobby. weißt du, sonst ist immer alles so, mache ich halt Musik. Also hat immer alles so auch diesen professionellen Anspruch. Mhm. Und da dachte ich, toll, ich kann auch einfach mal richtig schlecht sein und ich kann das alles einfach mal ausprobieren. Und deshalb, meine Frage an dich, hast du so ein Hobby einfach nur, was du außerhalb des Ganzen
das
auch machst?
Das ist schlimm, ne? Weil ich habe das auch, dass ich alles, was ich mache, sofort umwandle in irgendetwas, was irgendwie einen Output hat. Tatsächlich würde ich sagen, dass ich sehr gerne einrichte, dekoriere und dafür
aber
sehr viel Vintage kaufe. Also ich gehe gerne trödeln und gehe in so Haushaltsauflösungskrimskrams und sammle dort. Aber das ist eben auch so diese Schätze suchen und dann diese Schätze neu arrangieren, sodass es zu mir passt, sodass es zum Raum passt.
Dann schickst du die nach Griechenland, ne? In dein kleines Häuschen. Das kannst du vielleicht mal kurz erzählen, Maria.
Ja, also wir haben tatsächlich in Griechenland ein Haus. Also meine Schwester ist oben, ich bin unten. Jeder hat ein Stockwerk und einen schönen kleinen Garten. Und das haben meine Eltern sozusagen uns geschenkt, weil sie gemerkt haben, dass ich und meine Schwester, wir haben insgesamt jetzt 5 Kinder, dass wir uns so über die Zeit, also eine Zeit lang waren wir sehr unterschiedlich und jetzt haben wir uns wieder aneinander angenähert und machen zusammen Urlaub. Und um das einfach nochmal zu fördern, dass wir Zeit miteinander verbringen und die Kinder auch, haben sie gedacht, naja, das ist doch besser.
Wie cool ist das denn?
Ja, als jede Erbschaft oder was auch immer.
Ja, was für coole Eltern hast du denn bitte, Maria? Wow.
Es ist aber auch wirklich Glück, ne? Also das kann man jetzt nicht erwarten. Aber es war wirklich so, dass dieses Haus plötzlich da war und dass es hieß, Maria, mach, was du möchtest damit.
Das ist ein kleines, altes Haus.
Es ist ein altes Haus und wir haben es jetzt sozusagen renoviert, dass es benutzbar ist. Es ist nicht schick oder sowas, es ist ganz normal. Aber es ist ein echter Spielplatz. Es ist einfach, du kannst natürlich, nachdem es Griechenland ist, ist es alles außen, draußen und hat nochmal ein ganz anderes Klima. Du kannst andere Farben verwenden. Ich habe ja, wie Juli schon sagt, ganze DHL-Kartons runtergeschickt. Mit
ich gucke die Storys total gerne.
Allen möglichen Flohmarktfunden, wo ich endlich einen Raum hatte, wo ich die
hin... Du gehst richtig ab in Griechenland.
Ja, ja,
Maria
total.
Explodiert total, das ist der Hammer.
Und was auch super was ich super finde, ist, das ist einfach in einem Städtchen, wo die Leute alte Dinge nicht schätzen. Die haben
keine Ahnung.
Die stellen
die vor die Tür und du nimmst sie mit.
Genau.
Ja.
Da findest du so viele Sachen auf der Straße.
So geile Sachen sind dabei gewesen.
Das ist wirklich meine Kinder immer so, nein Maria, jetzt nimm's nicht mit. Ja. Und ich habe schon alte Betten dort gefunden, irgendwelche Schränke und Spiegel und ich weiß nicht was. Also, und insofern, es ist so ein... Auch da wieder ein offenes Einrichten. Ich habe da kein Konzept, sondern es ist eher, was mir entgegenkommt, darf mit dazu. Wenn es wirklich nicht passt, dann setze ich es auch wieder auf die Straße, dann geht es wieder in diesen Kreislauf hinein. Und wenn es zu mir passt, dann wird es ein Teil dieser Wohnung und dieses Zuhauses. Genau, ja. Und das macht mir unglaublich Spaß, so etwas.
Schön.
Aber wie gesagt, es ist irgendwie ein Hobby, aber dann, ja, ich... muss es dann auch wieder von mir geben, weißt du, ich muss es teilen und auf Instagram also mit Leuten teilen, zu sagen, guck mal, was ich Schönes gefunden habe. Ja.
Also es ist auch Teil deiner Persönlichkeit als Künstlerin dann schon.
Genau,
auch quasi.
Genau. Mhm, ja. Ja, und ich finde, das ist auch einfach, irgendwie ist man ja ein, ich würde jetzt nicht sagen Gesamtkunstwerk, aber alles ist Teil von,
total.
Von allem, was ich mache und was ich teile, das ist alles ein Ding.
Deswegen finde ich das ja mit den Schubladen so schwierig. Warum sollte man künstlich von sich einen Teil abspalten, nur damit man in diese Schublade besser reinpasst? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Und wenn das doch was ist, mit dem du Menschen inspirieren oder Inspiration schicken kannst, ja, warum solltest du es dann nicht teilen? Also es wäre ja regelrecht frevelhaft. Und alleine, wie ich mich über diese Storys freue, Maria, wenn du da einen neuen Schrank in Griechenland blau angestrichen hast. Also finde ich, und jeder weiß, was Griechenland blau ist. Das ist dieses eine Blau. Ne, das,
ja, da kann man sich richtig schön austoben.
Ja, es ist, ich finde es toll. Es ist einfach ganz viel Leben da drin. Und das, ja.
Ja.
Es ist halt wirklich, es ist ein Leben. Man ist ja nicht nur irgendwie, es ist keine Arbeit, nur man ist irgendwie Künstlerin als Leben, habe ich das Gefühl. Und das ist so ein Lebensentwurf, der ein Sein in der Welt ist irgendwie.
Genau, genau. Aber so sehe ich das auch.
Das ist ja auch teilweise die Herausforderung da irgendwie, weil man es ja auch nicht abschalten kann, weil es ja so sehr Teil von einem ist, dass natürlich auch Kritik und all das, was damit zusammenhängt.
Stimmt.
Und auch natürlich die Gedankenwelt, die ständig irgendwie damit beschäftigt ist. Also man hat ja nie Feierabend. So.
Nee.
Das ist auf eine Art ja wunderschön, dass man halt auch sozusagen ja diese Leidenschaft in sich trägt und dass es einfach ja so sehr Teil von einem ist. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung teilweise.
Ja.
Ne? Also, ja.
Aber deswegen, also zu sagen, ich hätte Hobbys, die jetzt damit nichts zu tun haben, nee, ich befürchte nein.
Ich befürchte
nicht reiten oder so.
Nee. Also schön, aber.
Gib dazu, dass du heimlich Harley fährst. Lustig. Was sind denn die Themen, die dich in deinem Leben gerade besonders bewegen? Also gerade auch so in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben. Gibt es irgendwas, wo du so denkst, ja, das ist mir irgendwie besonders wichtig oder da denke ich oft drüber nach oder das hätte ich gerne irgendwie anders?
Puh, das sind unterschiedliche Fragen, glaube ich.
Ja, wir sind der Podcast der vielen Fragen.
Ja, ne? Ja. Aber ein sehr wahrer Podcast.
Danke.
Ich hätte gern mehr Zeit und mehr Gleichgewicht im Leben. Die ich mir natürlich selber nehme, indem ich einfach jedes Projekt anspringe, das ich sehe. Aber ich denke, was ich oft nachdenke im Moment, ist wirklich, ob das, was wir alle tun, von wem das gesehen wird, welche Bedeutung es hat. Also gerade wenn du siehst, was gerade in der Welt alles los ist, wie verroht und wie furchtbar alles gerade ist, auch seit Jahren, dass wir von einer Krise in die nächste schlittern und wie wichtig es ist, dass wir da irgendwie gegenhalten und das tun, was wir tun. Und gleichzeitig frage ich mich dann doch immer wieder, kann man da sitzen und einfach Blumen malen? Aber weißt du, es ist ja gleichzeitig, wenn diese Blumen zu jemandem kommen und ihm das Leben verschönern, ist das ja auf jeden Fall etwas Gutes. Aber das sind so Fragen, worauf ich auch nicht wirklich eine Antwort habe.
Vielleicht muss man dann erst recht Blumen malen in dem Moment.
Ja.
Weißt du, weil es irgendwie, weil es die vielleicht auch einfach nicht genügend gibt gerade. Und sei es, also weißt du, die Seelenbalsamblumen zum, als kleines Pflaster für was auch immer, was gerade.
Ja.
Und jeder halt mit seinen Mitteln. Und wenn dein Mittel halt die Blume ist, dann bitte mehr davon. Also ich.
Wie stehst du denn zum Thema KI? Also ich weiß nicht, wie es in deinem Bereich jetzt oder in eurem, ihr macht ja auch, ne, ihr seid ja beide im auch Illustratorischen und so weiter unterwegs. Macht dir das Angst, das Thema, oder wie verhältst du dich dazu?
Ja, das ist tatsächlich das andere Thema, was immer wieder mal so aufkommt. Ich muss sagen, Angst, naja. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwo Gutes hinbewegen. Aber ich glaube, dass tatsächlich, dass dieser Beruf der Illustratoren sich sehr verändern wird. Also ich glaube, dass ganz viele Leute ihre Arbeit wirklich verlieren werden. Aber dass es auch einfach eine Chance ist, noch einmal mehr herauszuarbeiten, wer du wirklich bist und was dich unverwechselbar macht. Also ich glaube, indem du wirklich das noch einmal weiter ausarbeitest und nicht einfach nur Dienstleister bist und sagst, du brauchst das, dann kriegst du das. Das bin ich halt überhaupt nicht. Ja. Sondern wirklich mehr Kunst und Seele und Bedeutung dahinter tust. Mhm. Das hoffe ich mal, dass das von der KI nicht einfach weggenommen werden darf, kann.
Das ist doch der allerberuhigendste Part daran, oder? Mir macht das deswegen eigentlich gar keine Angst, weil ich mir denke, die Kreativität kann die KI nicht. Und das wird sie wahrscheinlich niemals können. Und dieses Universum, was du in dir vereinst, Maria, oder halt viele andere Kreative auch, das kann die KI alles nur kopieren von außen, aber die weiß nicht die Geschichte dahinter. Und die Seele, was du schon sagtest, und diesen individuellen Ausdruck in der Welt der Person mit dem allen, was da dranhängt. Da kann sich die KI noch so viel Mühe geben, das wird sie niemals hinkriegen. Ja. Und damit bin ich eigentlich total beruhigt, weil ich so denke, gut, meine Essenz kann die mir nicht klauen.
Genau. Also und die KI ist einfach nicht menschlich. Und letzten Endes brauchen Menschen andere Menschen und menschlichen Ausdruck. Und deswegen, also wie gesagt, sie macht mir nicht wirklich Angst.
Ja, glaube ich.
Und ich denke, es ist eher eine Herausforderung und der muss man sich annehmen. Jeder auf seine Weise. Und
muss sie nicht ignorieren, aber man irgendwie einen guten Umgang damit finden, aber sich auch nicht verrückt machen lassen vielleicht.
Genau. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, weil es kamen ja schon so viele Sachen, wenn du zurückschaust, was alle schon als Bedrohung wahrgenommen wurde. Und das hat sich alles
irgendwie
gegeben.
Genau. Was soll das denn werden, wenn es keine Schallplatten mehr gibt? Jetzt ist auch keine CD mehr da mittlerweile. Obwohl die Schallplatten haben aber irgendwie so ein bisschen gewonnen, habe ich das Gefühl.
Die Schallplatten sind wieder,
Ja, und jetzt streamt jeder seine Musik. Das ist auch wieder, also ob es jetzt für die Musiker gut ist, das ist wieder was anderes.
Aber leider nein.
Ja, das ist ein Thema.
Schwieriges Thema. Aber irgendwie entwickeln sich einfach Dinge in der Welt und damit muss man umgehen lernen.
Ja.
Das ist einfach so.
Absolut.
Genau. Und da ist ja auch deine Flexibilität. Ich meine, ich glaube, das ist halt genau das, was womit wir als Künstler und Künstlerin ja total gut umgehen können eigentlich. Ja. Also das ist ja irgendwie auch eine Qualität, die wir haben, dass wir eigentlich sehr gut flexibel irgendwie auch reagieren können.
Genau.
Ja. So, ne? Also dass wir da eben nicht in unseren Mustern immer sind, sondern auch immer wieder irgendwie spontan, okay, nee, jetzt muss ich es ein bisschen, muss ich ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links und genau, das Spiel auch irgendwie spielen können, so für uns.
Hattest du schon mal eine Situation, Maria, Entschuldigung, es fällt mir gerade so ein, wo du das Gefühl hattest, deine Flexibilität wurde so richtig wie so ein Bogen fast schon überspannt, wo du dachtest, krass, es geht gerade so weit aus der Komfortzone raus, jetzt ist es aber langsam echt schwierig?
Das wüsste ich jetzt spontan gerade nicht, muss ich sagen.
Das ist ja vielleicht auch eine Antwort, also ich meine,
sicher hatte ich das, aber fällt mir gerade nichts ein.
Nichts Konkretes, ja. Nee.
Ich glaube, dazu war ich einfach zu sehr in einem Arbeitstunnel die letzten Wochen.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil ich habe ein Kinderbuch illustriert und es war ein sehr, sehr aufwendiges Sachbuch, was ich zuallererst versucht habe, digital zu illustrieren.
Ach, wirklich?
Ja, und ich hatte im November tatsächlich ein Projekt gemacht, wo ich eine Woche lang nur digital illustriert habe als Probe, ob ich dieses Buch auch digital hinkriege und ob es gut aussieht, ob es Struktur hat, weißt du, ob die Pinselstriche wirklich nach Pinselstrichen aussehen. Und im November war ich ganz zufrieden damit. Dann habe ich dieses Buch angefangen und war so unzufrieden. Ich fand das ganz schrecklich. Das sah so geschleckt aus und so irgendwie zu perfekt, zu naturalistisch, zu was auch immer, dadurch, dass du reinzoomst beim Arbeiten. Ne? Das ist Photoshop, Procreate, das ist alles, du zoomst rein, dadurch kannst du in jedes Detail rein und das ausarbeiten bis zum geht nicht mehr. Und genau das tue ich eben. Und insofern habe ich dann wirklich Ende Januar die Reißleine gezogen und habe gesagt, das geht so nicht. Ich mag es nicht, ich bin unzufrieden. Ich mag auch den Arbeitsprozess nicht, dass ich an einem Gerät sitze und nicht an meinem Aquarellpapier mit Pinsel. und die Farbe laufen sehe und sage, das ist jetzt vielleicht nicht so gut geworden, vielleicht muss ich es nochmal machen, vielleicht lasse ich es auch so. Dieses Spielerische.
Auch dieses Nicht-Kontrollierbare der Farbe, ne? Also gerade beim Aquarell, das ist ja...
Ja, wollte ich gerade sagen, auch so dem Zufall oder was auch immer da halt so passiert, dieser anderen Komponente auch eine Chance zu geben, damit reinzukommen. So. Mhm.
Genau, und ich lasse das eben auch gerne stehen, weißt du, dass du mal hier einen Bleistiftstrich noch siehst oder wirklich den Prozess, wie dieses Buch entstanden ist, der ist wirklich noch auf den Seiten drin. Und ich habe dann zum Glück mehr Zeit vom Verlag gekriegt und habe das jetzt ausgearbeitet, komplett in Aquarell mit digitaler Nachbearbeitung.
Aber wie viele tausend Tiere hast du gezeichnet, Maria? Es muss ein Wahnsinn gewesen sein.
Ich wollte zählen, ich habe es vergessen. Aber es sind wirklich, ich glaube, hunderte von Tieren jetzt, weil es wirklich ein Sachbuch war mit sehr viel Text und sehr viel Fakten. Und
genau, sag doch mal, was genau für, also es ist ein Sachbuch über...
Das darf ich noch nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall um Tiere. Okay. Und es gab immer so eine emotionale Seite und dann gibt es eine Seite, auf der viele Fakten und auch kuriose Fakten dargestellt werden. Da hatte ich schon immer den Eindruck, ich muss das, wenn ich ein Kind wäre, würde ich diese Fakten auch suchen in den Bildern. Also was weiß ich, der Elefant macht dies und jenes. Ah, da würde ich danach suchen. Und deswegen war ich da relativ wortwörtlich damit. Und
das hat es schwierig gemacht.
Ja, das hat es schwierig gemacht. Aber letzten Endes war der Prozess für mich dann stimmig, als ich das händisch aquarelliert habe und nicht am Rechner und wirklich gesagt habe, ich nehme mir die Zeit, ich möchte, dass dieses Buch auch den Kindern einfach, dass da dieses Gefühl drin ist, so ist das entstanden, da ist der Pinselstrich, ich habe auch teilweise wirklich große Kleckser drin gelassen, also das sind, die Tiere sind relativ deutlich dargestellt, aber auch die Landschaften sind manchmal einfach nur Kleckser. Und das ist so.
Ja. Und zeigst du das deinen Kindern auch? Also sind die für dich Feedback-Personen, die du dann ansprechen kannst? Oder sagen die Mama, jetzt lass uns mal in Ruhe mit deinen ganzen Bildern?
Das interessiert die überhaupt nicht.
Wirklich?
Die sind das sowas von, die sind das total gewöhnt. Manchmal kommen die vorbei und sagen, ach süß. Ja, aber
Aber mehr kriegst du dann auch nicht zu hören.
Nee, also nicht das wirklich. Ist es dann. Also da muss ich schon wirklich fragen.
Spannend.
Ja.
Ja. Aber mal ganz konkret gefragt, von Mama zu Mama auch. Also wie strukturiert musst du sein, so um deinen Aufgaben als Künstlerin und Mama gerecht zu werden? Und inwiefern hat sich auch deine Arbeitsweise, seitdem du Kinder hast, verändert?
Oh, die hat sich schon sehr verändert. Ich glaube vorher, ich bin eine Nachteule. Also vorher habe ich sehr viel nachts gearbeitet. Ja. ich habe sehr viel nachts gearbeitet, habe dann bis mittags geschlafen und dann wieder angefangen. Und sowas geht gar nicht. Ich muss kurz nach sechs, stehe ich hier. Ach, und ja, ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Ich bin keine Morgenperson. Ja, und dann muss ich natürlich ganz gut gelaunt sagen, komm, ihr zieht euch jetzt an und hier und atme dann auf, wenn die Richtung Schule gehen. Die sind alle beide 11 und 14, also gehen in die Schule, auch zum Glück in den Ganztag. Also bis 4:30 habe ich, wenn alles gut ist und keiner krank ist, habe ich Ruhe. Das ist ein echter Luxus, weil wenn man kleine Kinder hat, sieht das ja noch ganz anders aus. Da schleppt man sich wirklich von Schläfchen und Nickerchen zum nächsten Schläfchen und ich fand das eine Zeit lang wahnsinnig schwierig, so abhängig zu sein.
Aber gab es da so eine richtige Pause? Hast du eine richtige Pause gemacht? Oder hast du immer versucht, das sozusagen alles unter einen Hut zu kriegen? Und
ich glaube tatsächlich nur, als meine Tochter geboren wurde. Die ersten 3 Monate ging gar nichts und danach ging es aber wieder los. Und Wahnsinn. Ich glaube, dass ich einfach zu viele Ideen im Kopf habe. Die müssen raus.
Das glaube ich auch.
Das kann ich drin bleiben. Und ich versuche natürlich, das Gleichgewicht zu halten. Ich versuche zu sagen, 4:30, wenn die Kinder da sind, verbringe ich Zeit mit ihnen. Das geht nicht immer und ich bin auch alleinerziehend, insofern es ist schwierig, wirklich
zu
sagen.
Weil du musst ja dann auch noch einkaufen und essen, also es ist ja nicht nur, dass du irgendwie deine Arbeit machst, du musst ja auch noch das Leben, das äußere Leben irgendwie strukturieren, irgendwie das, was zu essen im Haus ist, dass die Kinder, was weiß ich, ihre Schulsachen haben und dass am Wochenende was Cooles stattfindet, keine Ahnung, also es ist ja.
Das ist echt eine Menge, das stimmt. Und es geht halt so phasenweise, es gibt Phasen, da machen wir nicht viel, dann sage ich ihnen, es tut mir leid, ich muss jetzt echt das und das fertig machen. Wegen irgendeiner Deadline von außen. Und dann, wenn das wieder vorbei ist, versuche ich aber schon, ihnen mehr Zeit zu geben. Und das hat einfach so Höhen und Tiefen. Und wie gesagt, ich versuche, am Nachmittag für sie da zu sein. Merke aber auch, die werden jetzt einfach älter, die verabreden sich. Also es ist schon ganz anders jetzt.
Das ändert sich, ne?
Genau.
Ja.
Und dann halt abends nochmal einfach so eine schöne Zeit, wenn die ins Bett gehen. Und dann lege ich wieder los tatsächlich. Das kann ich.
Ja, dann bist du nochmal richtig.
Ja, das ist dann so ein bisschen so, und jetzt Zeit für mich.
Das ist dann der Moment, wo du dann diese wunderschönen Abendaquarelle postest, wo ich dann denke, macht sie das jetzt, um runterzukommen, oder ist das jetzt Arbeit? Weißt du, wo ich so denke, wann macht Maria Ober eigentlich eine Pause? Das ist einfach nur krass.
Aber das ist wirklich dieses, ich habe jetzt, glaube ich, eine Stunde Zeit, und dann werden halt 2 oder 3 draus und der Schlaf kommt zu kurz. Aber so ist es dann einfach. Das ist mir dann wichtiger.
Das gibt dir dann auch so viel Kraft zurück irgendwie, ne? Dass du dann denkst, egal, die 2 Stunden sind es mir jetzt gerade wert, ne? Die ich dann nicht schlafe wahrscheinlich. Ja. Wow, toll.
Ja.
Deswegen inspirierst du Leute so, Maria, glaube ich, weil das einfach so wie so ein Brunnen aus dir raus sprudelt. Das ist einfach toll.
Ja, Wahnsinn. Gibt es denn noch irgendwas, was du unserem Publikum da draußen mit auf ihren kreativen Weg geben möchtest?
So ganz offen gefragt. Das ist eine sehr offene Frage.
Oder auch ins Leben, das ist egal. Also so.
Ja, ich finde, wenn es jetzt hier die ganze Zeit um Vertrauen und Flexibilität ging, ich glaube, dass viele Leute davon mehr gebrauchen könnten, ohne dass es jetzt irgendwie arrogant wirken soll. Aber ich glaube, dass es vielen Leuten fehlt, dass sehr viele, also ich merke es einfach in Gesprächen mit anderen, dass viele von ihrer Angst getrieben werden. Mhm. Und das ist leider einfach eine Motivation, die nicht die Ergebnisse produzieren würde, die du gerne möchtest. Es ist viel schöner, das so ein bisschen zu deckeln und zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal was und schau, wohin mich das treibt, und dann wird irgendwas Neues passieren und was Neues und was Neues. Ja, und dass man vielleicht einfach nicht so viel denkt und mehr macht. Also gerade wenn jetzt jemand, wie ihr vorhin auch gemeint habt, wenn man eine Durststrecke hat oder nicht wirklich reinkommt in irgendetwas oder vielleicht keine Zeit hat, aber vielleicht gerne kreativer wäre. Ich finde, dann ist es immer gut, einfach mal zu machen.
Mhm. Ja, das stimmt. Und sich das auch zu erlauben, dass man irgendwie ohne Ziel loslegt und es auch nicht schlimm ist, wenn es nichts wird.
Ja,
und wahrscheinlich meistens wird es dann ja auch was, wenn man es einfach zulässt, ne?
Ja. Und wenn es nichts wird, dann halt nicht, ne?
Ja.
Ja. Ist es denn in dem Moment ein Vertrauen ins Leben, oder ist es auch das Vertrauen einfach in sich selbst, dass man das schon kann, dass man schon am richtigen Ort ist und dass es schon kommen wird?
Also oder? So angebunden sein, so, ja. Mhm.
Ich glaube ein bisschen beides. Mhm. Ich glaube, das Vertrauen ins Leben, ich bin sehr optimistisch, also ob das jetzt Blindheit ist oder einfach, wie gesagt, meine Sturheit, ich will, dass das jetzt gut wird, keine Ahnung, aber es ist so eine Mischung aus beiden. Ja, das eine, glaube ich, kommt mit der wachsenden Lebenserfahrung, dass du merkst, ja, es ging da ja auch, dann geht es jetzt doch auch. Das ist ein bisschen wie ein Muskel, den man, der stärker wird.
Und du räumst dem Guten ja auch den Platz ein. Du sagst ja, du gehst ja davon auch aus, dass es stattfinden wird. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Unterschied zu manchen Menschen, die eher davon ausgehen, es wird ja sowieso nichts, weil das Unterbewusstsein spiegelt uns ja immer das, was wir glauben. Ne?
Mhm,
also bei jemandem, bei dem es nicht klappt, weil der Dach sagt dann, ja, wusste ich ja vorher schon, dass es nicht klappt.
Ja, und das finde ich ganz schlimm.
Du sagst halt dann, hat jetzt nicht geklappt, aber ich habe eine Menge daraus gelernt.
Ja, so, da klappt was anderes.
Ja.
Mhm. Oder dadurch, dass es nicht geklappt hat, hast du gesehen, das war es halt nicht. Nun probierst du was anderes.
Ja.
Aber indem du es nicht probierst, wirst du nichts gewinnen.
Ja.
Also dann weißt du ja gar nicht, was passiert wäre. Genau.
Nee, das stimmt. Das ist richtig. Ach, sehr schön.
Wie ist das denn bei euch?
Ja, ich würde sagen, ich bin auch optimistisch, was das angeht. Sonst könnte ich, glaube ich, auch nicht Künstlerin sein, oder? Ich glaube, es ist doch bei dir auch so, Sönje, oder? Ich meine, man könnte sich ja auch echt ein einfacheres Leben. Also, weißt du, ein Job, wo man morgens hingeht, seine Sachen erledigt, abends nach Hause kommt, dann ist man fertig. Das hat ja vielleicht auch was. Also, so meine Brüder sind beide Informatiker. Die haben genauso ihre Leidenschaft gewählt wie ich.
Mhm.
Und ich denke manchmal so, Mensch, die kriegen am Ende ihres Monats ihr klares Geld, von dem sie am Anfang schon wissen, dass es kommen wird. Das hat irgendwie was mich auch beruhigen würde, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Aber ne, andererseits denke ich auch so, diese Freiheit, einfach jetzt so meinem Herzen auch zu folgen und jetzt zu denken, oh, das ist mir gerade voll wichtig, ich mache da jetzt was draus.
Mhm.
Oder wir machen da einen Podcast drüber, oder ich muss das jetzt einfach mal irgendwie in den Text gießen und daraus einen Song machen oder was auch immer. Ich finde, das ist so ein unfassbar wertvolles Leben.
Ja.
Dass mir das irgendwie alle anderen Sachen und auch den langen Atem, den man dann manchmal braucht, das irgendwie wert macht. Und deswegen denke ich so, das, was ich zurückkriege, ist teilweise so viel mehr wert als Geld, dass mich das einfach irgendwie trägt dann in dem Moment. Und ja,
auf jeden Fall. Also was du auch meintest, wenn deine Brüder sozusagen ihre Leidenschaft haben im Ingenieurwesen oder wie auch immer, dann ist das ja auch, also es ist natürlich total schön, diese Leidenschaft zu haben in etwas, was einem auch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit ja. gibt, so, ne? Also auf jeden Fall.
Ein bisschen Pech gehabt für uns dann jetzt in dem Moment.
Ja, genau. Also, so ein bisschen mehr davon fände ich auch schon ganz gut, ja. aber letztendlich stelle ich das auch immer, also ich habe schon auch ein riesengroßes Vertrauen darin, dass es, ja, dass ich da irgendwie gehalten werde und irgendwie aufgehoben bin und ja, und es letztendlich alles gut wird und gut ist ja. auch, also so wie es ja. ist. Also und genau, also dass das irgendwie mein Weg ist und dass es irgendwie
im Jetzt ist alles
Gefühl.
Gut, Sunny. Ich habe deinen tollen Song vor kurzem mal wieder entdeckt. Erinnerst du dich daran? Ah,
ja, stimmt.
Der ist ganz ja. toll und ja. da singst du das und jetzt ja. ist alles gut. Ich atme aus, ich atme ein.
Ja, stimmt.
Passt total dazu.
Ja.
Ach Maria, das ist so ein Fest mit dir.
Das war ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns hier warst und dein künstlerisches Universum und Sein mit uns geteilt hast.
Oh, ganz herzlichen Dank euch.
Ja,
ja, ganz ist ganz schön. Viel Inspiration rübergehüpft, glaube ich. Also das, Leute, geht alle mal zu Maria. Maria, wo finden die Menschen dich? Kannst du es vielleicht noch mal kurz sagen?
Ja, meine Webseite heißt mariaover.com, also O-V-E-R mhm. wie auf Englisch. Mhm. Und auf Instagram bin ich maria.over.
Okay.
Genau. Das sind so die besten zwei Adressen.
Ja, da gibt es viel Inspiration zu sehen. Kann ich euch empfehlen.
Ja, wir verlinken das auch noch in den Shownotes.
Genau, auf der Webseite ist es eher so das Editierte und auf Instagram sprudelt es einfach.
Sehr gut.
Das echte Leben.
Genau, das echte Leben.
Unzensiert.
Völlig.
Ach, wie schön. Toll. Schön. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch. Es war wunderschön, mit euch zu reden.
Danke, dass du da warst, Maria. Wirklich. So schön.
Needs a long breath, holding your dreams, stone by stone, standing like rocks in the waves, turning left or turning right, there's no way, turning wrong, it's gonna find you anyway. The shell lying in the sand needs a long breath. All the steps that you take are taken closer to the pictures you made, searching for a place to paint all your colors on the wall, the large and empty room around, the small words getting tall. Of you in front of you, you run, 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 but you don't even know where you will end up, where your journey will go. You run, 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 and all you can see lies in front of you. You run, 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 but you don't even see.
Ihr Lieben, das war Wahrhaftig und Vehement mit Julie Weißbach und Sünje Norland. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar beim Podcast-Provider eures Vertrauens oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Über eure herzerwärmenden Empfehlungen freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich, denn sie tragen dazu bei, dass Wahrhaftig und Vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.